Sie hören den Kurier.
Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
Lang haben wir es befürchtet, jetzt ist sie wohl da, die viel prognostizierte Corona-Herbstwelle. Oder zumindest ist sie im Anrollen. Denn die Corona-Zahlen und die Hospitalisierungen im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie sind wieder massiv am Steigen. Am Mittwoch hat die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit über 14.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch etwas über 8.000 Neuinfektionen. Geht es jetzt also wieder los? Warum breitet sich das Virus in der kalten Jahreszeit überhaupt schneller aus? Und wie sollten wir uns jetzt verhalten? Beziehungsweise braucht es wieder vermehrt Maßnahmen? Darüber habe ich heute mit Miranda Suchumil gesprochen. Sie ist Hygienikerin von der MedUni Wien und hat mir im Interview auch verraten, warum gerade generell so viele Menschen verkühlt oder verschnupft sind, und zwar auch abseits von Corona, und was wir dagegen tun können. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Donnerstag, der 29. September 2022 und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Die Herbstwelle wurde ja in der Vergangenheit viel prognostiziert. Jetzt scheint es so, als wäre sie hier oder zumindest der Anfang davon. Dass die Corona-Pandemie also kurz vor ihrem Ende steht, ist auch laut dem österreichischen Prognosekonsortium noch nicht in Sicht. Im Gegenteil, laut der Prognose vom Mittwoch steigen die Fallzahlen in Österreich. Und das spiegelt sich mittlerweile auch eindeutig in den heimischen Spitälern wider. Dass sich dieser Trend in den nächsten Wochen umkehrt, ist laut Konsortium nicht zu erwarten. Laut dem Konsortium steigen die vorliegenden Parameter der Fallzahlen in allen Altersgruppen substanziell an. Das würden auch die letztverfügbaren Abwasserdaten bestätigen. Genaue Zahlen zur Inzidenz für die kommenden 7 Tage werden seit einigen Wochen aufgrund der geringeren Testungen und damit unklarer Dunkelziffer der Neuinfektionen im Übrigen nicht mehr prognostiziert. Eine genauere Prognose gibt es allerdings für die zu erwartende Auslastung in den Krankenhäusern. Demnach werden für den Prognosetag 12. Oktober 1.200 bis 1.963 durch Covid-Patienten belegte Betten auf den Normalstationen erwartet. Der Mittelwert liegt demnach bei 1.535 Betten. Ich habe heute mit Miranda Suchumil gesprochen. Sie ist Hygienikerin an der MedUni Wien und hat mir ihre Einschätzung dazu gegeben, wie sich die Zahlen nun weiterentwickeln werden, ob sie mit diesem raschen Anstieg an Neuinfektionen gerechnet hat, ob die Maske zurückkommen muss und wie wir uns jetzt verhalten sollten. Aber am besten, ihr hört selbst. Hallo Frau Suchumil, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Interview mit mir nehmen.
Ja, bitte gerne.
Frau Suchumil, gestern wurden ja fast 15.000 Neuinfektionen gemeldet. Im Vergleich zur letzten Woche ist das fast eine Verdopplung. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht der Beginn dieser vorausgesagten Herbstwelle?
Ja, ich fürchte und nehme schon an, dass das jetzt einfach wieder losgeht wie prognostiziert und dass das jetzt halt einmal der Anfang ist und das Ganze wieder Fahrt aufnimmt, war zu erwarten.
Mhm. Wenn Sie sagen, es geht jetzt los, vielleicht können Sie das ein bisschen spezifizieren. Was ist denn jetzt prognostiziert, dass da jetzt auf uns zukommt?
Naja, im Prinzip eben einfach wieder ein Anstieg oder einfach, also ein Anstieg der Infektionszahlen, so wie wir das ja auch schon davor gesehen haben, immer wieder. Jetzt klar auch durch das, wir sagten ja auch, dass es so einen saisonalen Verlauf nehmen wird, also dass das jetzt der Herbst ist. Es liegt also zum einen an den Witterungsbedingungen, zum anderen aber eben auch, dass die Schulen wieder begonnen haben, die Kinder wieder in die Schule gehen, einfach viel mehr auf den Straßen los ist, in den U-Bahnen los ist, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, also einfach viel mehr Leben wieder zurückgekehrt ist. Jetzt, wenn ich jetzt Wien hereinnehme, also in der Stadt wieder viel mehr Leben eingekehrt ist und jetzt einfach auch die Übertragungswege wieder viel mehr gegeben sind als im Sommer, plus das Hinein in geschlossene Räume und nicht mehr dieses viele draußen aufenthalten. Also das ist das war so zu erwarten, ist so zu erwarten und wir werden jetzt einfach eine Zunahme wieder sehen an den Infektionszahlen, bis entweder wieder irgendetwas passiert, dass irgendwie vielleicht dann doch Maskenpflicht dort oder da wieder eingeführt wird oder sich dann das Plateau irgendwann einmal erreicht und halt dann wieder abfällt, die Welle, wie wir es halt auch davor schon gesehen haben.
Mhm. Ich meine, jetzt hatten wir in der vergangenen Zeit der Pandemie auch schon deutlich mehr Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, aber trotzdem innerhalb von einer Woche ist es jetzt, haben sich die Zahlen eben fast verdoppelt bei den Neuinfektionen und das, obwohl ja eigentlich immer noch relativ wenig getestet wird, wenn man es jetzt auch mit anderen Zeitpunkten in der Pandemie vergleicht. War das auch so zu erwarten oder ist das jetzt doch ein deutlicherer Sprung, als Expertinnen und Experten gedacht haben?
Nein, also mich erschreckt oder erstaunt dieser Sprung jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja. Wir sind da diese 2 Wochen hinten nachhinken, das, was wir auch schon die ganze Pandemie hindurch haben. Also das hat für mich schon stark eben mit dem Ende der Sommerferien zu tun. Also ich glaube, der Zeitpunkt ist schon sehr, sehr typisch, dass es halt jetzt wieder losgeht. Und ja, wir werden sehen, wo es uns hinschwappt. Ich meine, dass jetzt so quasi dann die Infektionen trotz weniger Testungen gestiegen sind. Auch das finde ich jetzt nicht verwirrend, weil auch also früher getestet wurde, speziell wenn man sich krank gefühlt hat, dann wollte man halt wissen oder musste herausfinden, ob es Corona ist oder nicht. Und ich glaube, dass das einfach also auch dem geschuldet ist, dass wenn man sich krank fühlt, dann man einen Test macht und dann herausfindet, dass es eben Corona ist und deswegen weiß man, oder Covid-19 ist und so gesehen halt man dann diese entsprechende Infektionszahl hat. Testen hin oder her, weil früher hat man die Gesunden mitgetestet, aber das ist halt die Frage, ob das jetzt überhaupt einen Einfluss auf das Geschehen hätte, wie wir es momentan sehen, glaube ich nicht.
Mhm. Sie haben vorher schon gesagt, es gibt viele Gründe, warum wir jetzt in eine Herbstwelle beginnen zu schlittern. Einerseits natürlich, weil die Schule beginnt, die Unis gehen wieder los, die Leute verlagern Treffen mehr ins Innere. Aber Sie haben auch die Wetterbedingungen bzw. das kalte Wetter kurz angesprochen. Jetzt ist der letzte Herbst, der letzte Winter ja schon einige Zeit her. Können Sie vielleicht nochmal kurz erklären, warum das Virus sich bei kaltem Wetter leichter ausbreitet?
Ja, ich würde es also wirklich ein bisschen globaler und pragmatischer sehen, jetzt weniger von dem Virus speziell, wie sich das Virus dann vermehrt oder wohler fühlt bei niedrigeren Temperaturen als bei hohen Temperaturen. Also da gibt es schon ein Spezifikum, aber auch also was ich bei mir ganz, ganz stark beobachte heuer, diesen Herbstanfang, seltsamerweise, ist, dass ich extremst trockene Schleimhäute habe, was ich sonst eigentlich nicht so extrem kenne von Herbst und Winter. Also wenn, kommt das ein bisschen später. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte eine Corona-Infektion Anfang Juli und habe seitdem überhaupt ein bisschen mit der Haut Probleme. Also möglicherweise ist das bei mir ein Spezifikum, aber ich kriege irgendwie so mit in der Community, dass das irgendwie heuer speziell ist, dass die Luft entweder jetzt schnell sehr trocken geworden ist oder woran es auch immer liegt. Also wenn die Temperaturen sinken, das Heizen losgeht. Die Frage ist, wer heizt jetzt schon? Wer kann sich das leisten im Augenblick? Ja. Aber im Grunde genommen sind das die Situationen, wo Schleimhäute Haut austrocknet. Und wenn dann quasi Schleimhaut ausgetrocknet ist, ist das generell anfälliger für sämtliche Erkältungsviren oder Erreger von Erkältungserkrankungen. Und so gesehen hat einfach aufgrund dieses, also nicht nur, dass sich das Virus anders vermehrt oder besser überlebt, bei kühleren Temperaturen ist dieser Infektionsweg über die geschädigte Schleimhaut im Herbst bzw. im Winter einfacher als im Sommer, wo die Schleimhäute besser geschmiert sind.
Das ist jetzt recht spannend, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein kurzer Exkurs vom Covid-19-Thema, aber ich merke in meinem Umfeld auch, dass gerade besonders viele Leute kränklich sind, eben nicht Corona haben. Das heißt, das kann wirklich mit diesen trockenen Schleimhäuten zu tun haben. Und kann man da auch, also helfen da zum Beispiel jetzt ganz banal gefragt, Luftbefeuchter und dergleichen?
Ja, also ich würde es ehrlich gesagt eher versuchen mit wirklich ordentlich wenig reden, viel trinken und eventuell die Schleimhäute schmieren, indem man vielleicht irgendwelche Bonbons, also mir geht's gut mit so Gummibärli, ja, so diese gelatinhaltigen Dinge, die schmieren bei mir die Schleimhäute besser. Von Luftbefeuchtern halte ich persönlich aus hygienischen Gründen nicht ganz so viel, weil da hängt's dann schon davon ab, welche Art der Luftbefeuchtung man verwendet. Die sind nicht unbedingt hygienisch, sondern teilweise echte Keimschleudern.
Mhm.
Also da muss man schon schauen, welches System man verwendet. Es gibt zum Beispiel irgendwelche Verdampfer, wo das mit hoher Temperatur passiert und quasi Wasserdampf, den man als unter Anführungszeichen steril sehen kann. Da sind sie auf der sicheren Seite, aber die, wo was weiß ich, Luft nur zerschlagen oder versprüht wird, die sind heikel, die würde ich mit Vorsicht genießen.
Auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank für diese Erklärung. Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal zurück zum Thema Corona kommen. Gesundheitsminister Johannes Rauch hat am gestrigen Mittwoch in Sachen Corona weiterhin zu Vorsicht gemahnt. Allerdings halte er ein Alarmschlagen für nicht notwendig, hat er gesagt, weil wir eben mit Impfungen, Medikamenten und auch dem Beobachten der Fallzahlen ganz gut unterwegs sind. Würden Sie das jetzt eben auch so sagen? Vorsicht ja, aber kein Alarmschlagen?
Also ich glaube, dass vieles, was Alarmschlagen betrifft, schon in Richtung Krankenhaus, also Blick ins Krankenhaus und Blick auf Intensivstationen und die Überlastung dort Hand in Hand geht. Also wenn so quasi die Kliniken und Intensivstationen nicht voll sind, würde ich jetzt einmal nicht Alarm schlagen, ja, sondern erst, wenn wir da wirklich die Probleme bekommen, dass wir da die Betten belegt haben. Was ich aber schon finde, und das geht mir aber eigentlich die gesamte Pandemie schon ein bisschen ab, ist so dieses ein bisschen doch selbstbestimmt und selbstkritisch meinetwegen durchs Leben zu marschieren. Ich schütze mich oder ich versuche mich nicht nur jetzt vor Corona zu schützen. Ich bin dreifach geimpft. Ich habe eigentlich immer Acht gegeben auf mögliche Übertragungswege. Nichtsdestotrotz hat es mich im Sommer erwischt. Das heißt, weder die Impfung noch ein Medikament, weil ich kann das Medikament hinten nachnehmen, wenn ich mich infiziert habe, dann habe ich vielleicht einen leichteren Verlauf, aber von vornherein schützt mich weder die Impfung noch ein Medikament davor, dass ich mich nicht vielleicht doch anstecken kann. Ja, also das heißt, ich werde sicher mit einer Impfung einen geringeren Verlauf haben, aber wir sehen oder wir haben gesehen, dass eine Ansteckung sehr wohl möglich ist, auch mit einem dreifach, vierfach, fünffach Impfschutz. Nummer eins, auch wenn ich schon mehrmals Corona hatte, ist eine Infektion möglich und vor allem, ich kann die Erreger übertragen. Ja. Das heißt, ich würde mich jetzt, was Alarm schlagen oder nicht auf Impfungen oder solche Dinge konzentrieren, sondern ich würde wirklich für mich selber schauen, so wo habe ich den Eindruck, dass ich mich mit irgendetwas infizieren kann. Und da rede ich nicht nur von Corona, sondern eben auch den anderen Husten-Schnupfen-Viren, die da momentan gerade massiv grassieren. Hotspots meiden, ein bisschen doch vielleicht mal wieder die Hände waschen. Das macht eigentlich keiner mehr. Also das macht gerade in der Grippe- oder Erkältungszeit unheimlich viel Sinn, dass man die Hände ab und zu vielleicht doch einmal wäscht, dass man sich sehr wohl überlegt, ob man jetzt irgendwie in verschiedenen Situationen, auch wenn es jetzt gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, aus Selbstschutz eine Maske trägt oder eine FFP2-Maske trägt. Also ich würde das eher so betrachten. Ich würde jetzt nicht Alarm schlagen für ganz Österreich, aber ich würde vielleicht an jede einzelne Person appellieren, dass sie sich einfach für sich überlegt und für die Umgebung, in der sie sich bewegt, macht Sinn, jetzt vielleicht einmal die Hände zu waschen, macht Sinn, Abstand einzunehmen oder macht Sinn, einmal ein Fenster aufzureißen und ein bisschen durchzulüften.
Mhm. Weil Sie jetzt gerade auch die Maske schon angesprochen haben, also ja. Sie wären eher dafür, dass das quasi jeder und jeder für sich selbst bestimmt oder sagen Sie schon, es wäre jetzt dann langsam an der Zeit, dass vielleicht doch wieder in manchen Bereichen auch verpflichtend die Maske zurückkommt?
Das ist ein schweres Thema, weil egal was ich sage, wird es ganz viele Leute geben, die also die Antwort nicht hören wollen oder die Antwort blöd finden. Ich merke bei mir schon, dass sich natürlich ein Schlendrian eingestellt hat, sobald quasi es erlaubt war, die Maske dort oder dort nicht zu tragen. Auch bei mir, obwohl ich ja weiß, wie Übertragungswege funktionieren und was ich tun könnte, um Ansteckungen zu vermeiden. Also ich merke, dass ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe und dann keine Maske auf habe, was halt jetzt vielleicht vor einem halben Jahr noch überhaupt mir nicht in den Sinn gekommen wäre. In den öffentlichen Verkehrsmitteln, ich bin in Wien daheim, habe ich eine Maske auf und mich hat es aber auch nie gestört. Ja. Wogegen ich bin oder was ich halt absolut unsinnig finde und ich glaube, dass das dann auch schwierig ist, den Leuten dann als sinnvolle Maßnahme zu verkaufen, ist eben zum Beispiel das, ich muss in Wien eine Maske tragen, aber kaum bin ich über die Landesgrenzen draußen, kann ich mir im Zug die Maske zum Beispiel abnehmen, weil da gelten andere Regeln. Da fragt dann schon jeder, ne, entschuldigt, was ist denn das dann überhaupt? Ja? Also das heißt, ich glaube, so mit Geboten oder mit hier solltet ihr oder müsst ihr, nicht solltet, sondern hier ist Maskenpflicht, tut man sich mittlerweile ziemlich schwer, weil einfach dieses viele Hin und Her und da gilt so und da ist es nicht. Also ich glaube, dass man da einfach die Leute nicht mehr erreicht und dass es da halt auch vielleicht mehr am Appell an jede einzelne Person liegt, na, überleg du dir doch für dich, ob es da Sinn macht oder nicht. Und jetzt im Gesundheitswesen zum Beispiel, also was weiß ich, Altenpflegeheim oder Spital oder sowas, haben wir sie prinzipiell eh nie wegbekommen, die Masken, da waren sie sowieso da. Da gibt es auch Bereiche, wo ich mir denke, wahrscheinlich wären die Kollateralschäden geringer, wenn die Leute dort keine Masken tragen müssen, weil sie, weiß ich nicht, vereinsamen hinter der Maske oder was auch immer. Aber fürs Infektionsgeschehen quer über Bereiche zu sagen, da muss jetzt Maske getragen werden oder nicht, ja, wenn die dann halbherzig irgendwo so halb unter der Nase hängen oder versieft sind, dann kann man sich sparen eigentlich auch und dann braucht es so quasi kein Gesetz dafür, dass sie getragen werden muss. Das ist eher so meine Meinung. Mhm. Dass einfach die Leute in Wahrheit nicht mehr compliant sind. Ja.
Das heißt, Sie würden jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch raten, einfach wieder mal selbst ein bisschen drauf zu achten. Wo trage ich eine Maske? Wie oft wasche ich meine Hände? Wie verhalte ich mich? Und auch, ist ja ganz spezifisch auf die Umwelt und auf die Umgebung.
Ja, also gar, ich versuche da wirklich immer wieder so ein bisschen schulmeisterisch so die Basishygienemaßnahmen, wo man ja sagt, ich weiß nicht, das hat man ja, ich meine vielleicht jetzt nicht die FFP2-Maske, aber Händehygiene oder Husten-Nies-Etikette oder irgendwelche Festivitäten vermeiden in geschlossenen Räumen, wenn, ich weiß nicht, man gerade selber eh sich nicht ganz immunologisch toll ausgestattet fühlt und die Leute anfangen herumzurotzen und herumzunehmen. Das hatten wir ja früher auch, da braucht es eigentlich jetzt niemanden, der sagt, ja bitte, also jetzt wasch dir mal die Hände oder nies bitte in die Armbeuge oder in ein Taschentuch und schmeißt das dann weg. Also ich glaube auch da, dass man viel erreichen könnte, ist meine persönliche Meinung, wenn man den Leuten ein bisschen mehr die Verantwortung übergeben würde. Mhm. Vielleicht irre ich mich auch total und es wäre nur noch Halligalli und wir hätten ganz andere Infektionszahlen. Das glaube ich aber nicht. Ja, ich glaube, dass man irgendwie die Leute mehr zurück ins Boot holen könnte, wenn man ihnen ein bisschen mehr zutrauen würde. Aber wie gesagt, Alarm schlagen würde ich jetzt augenblicklich noch nicht, aber ich würde sehr wohl vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, jeder Einzelne oder jede Einzelne, um zu schauen, was kann ich persönlich tun, um mich selber zu schützen. Also ich bin da, glaube ich, schon so egoistisch, dass ich sage, jetzt geht es mal um den Selbstschutz. Was quasi den Schutz von vulnerablen Gruppen und so weiter betrifft, naja gut, da wird dann eh die Politik oder wer auch immer dann mit Gesetzen oder Verordnungen oder was auch immer nachziehen.
Frau Suchomil, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und für Ihre Erklärungen.
Bitte, gerne.
Die Expertin appelliert also vor allem an die Eigenverantwortung. Und was gibt es derzeit sonst noch so zu wissen? Am Montag hat die Nord Stream AG einen massiven Druckabfall in den Rohren der Erdgaspipeline Nord Stream und Nord Stream 2 bemerkt. Statt der üblichen 150 Bar ist der Druck auf lediglich 7 Bar abgefallen. Die deutschen, dänischen und schweden Behörden konnten relativ schnell 3 Lecks entlang der Unterwasserleitungen in der Ostsee entdecken. Erst heute hat dann die schwedische Küstenwache bekannt gegeben, dass man auch ein 4. Leck gefunden habe. Sie alle liegen in ca. 80 Metern Tiefe in internationalen Gewässern, also nicht im Staatsgebiet, einer der angrenzenden Nationen. Fest steht auch, dass diverse seismologische Institute in der Nacht auf Montag 2 heftige Erschütterungen feststellen konnten, mit einer Stärke von 1,8 bzw. 2,3 auf der Richterskala. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat es sich dabei um Explosionen gehandelt. Ein Unfall gilt somit als ausgeschlossen. Alle internationalen Verantwortlichen gehen von einem Akt der Sabotage aus. Die deutsche Bundesregierung sogar von einem direkten Anschlag. Vor einem solchen habe der US-Geheimdienst CIA die Regierung in Berlin bereits im Juni gewarnt. Aus den Lecks entweicht aktuell so viel Gas, dass eine genaue Untersuchung der Ursache aber erst in 1 bis 2 Wochen möglich sein wird. Das haben die dänische und die schwedische Regierung bereits bekannt gegeben. Mit Anschuldigungen halten sich die meisten Regierungsvertreterinnen und Regierungsvertreter bisher zurück. Wie man unbemerkt seine Pipeline sprengen könnte und was es dazu sonst noch zu wissen gibt, hat mein Kollege Johannes Ahrens aus dem Kurier Außenpolitik-Ressort für euch auf kurier.at zusammengefasst. Und es gibt auch Neues zum Lobautunnel und damit kommen wir zurück nach Österreich. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen will den Lobautunnel nämlich endgültig zu Fall bringen. Dafür wird sie eine sogenannte vertiefende Prüfung einleiten, in deren Folge das Projekt aus dem Straßenbaugesetz gestrichen werden soll. Basis für die Entscheidung ist eine heute vorgelegte Expertise, wonach die Straße für die von Wien selbst gesetzten Klimaziele kontraproduktiv wäre. Die ÖVP hat den Vorstoß scharf kritisiert und die Diskussion darüber für beendet erklärt. Klimaschutzministerin Gewessler hat bei dem Pressetermin am Donnerstagvormittag aber ein weiteres Mal betont, dass man nicht auf klimaschädliche Projekte beharren könne, wenn es bessere Alternativen gäbe. Auch zu diesem Thema findet ihr natürlich noch mehr auf unserer Website. Dort findet ihr auch noch mehr von unseren Podcasts, von True-Crime-Fällen bis zu den bekanntesten Verschwörungstheorien, findet ihr da zu allem etwas. Also klickt euch doch einfach mal durch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein.